ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg war gar nicht mehr so eisig, aber machen Sie das mal der Berliner Straßenbahn klar. Ich bin Michael Castricius, ich grüße Sie. Gestern ging gar nichts, heute sehr wenig bei der Tram in der Hauptstadt. Erst nach und nach werden einige Strecken wieder befahren. Na, bleibt die Frage, wie konnte ein Eisregen ein so großes Chaos auslösen? RBB-Reporterin Annette Miersch meldete sich am Nachmittag von der Straßenbahnhaltestelle Frankfurter Tor.
Ja, also die gute Nachricht. In den letzten anderthalb Stunden, da habe ich schon 4 Straßenbahnen hier vorbeifahren sehen. Immerhin 4 Stück, 2 in jede Richtung. Der M21 Richtung Warschauer Straße bzw. Lichtenberg. Auf den Anzeigen, da steht zwar immer noch kein Straßenbahnverkehr, aber offenbar hat sich die eine oder andere schon auf den Weg gemacht. Ja, die Gründe. Da wollten wir doch mal drüber reden, was die Gründe für dieses Großereignis, diese Schadenslage bei der Berliner Straßenbahn ist. Ich habe viele Experten heute versucht zu erreichen, kaum jemanden gefunden, der Zeit für uns hatte. Aber ich bring's mal auf den Punkt, es liegt wohl am Wetter, der Technik und der Berliner BVG-Sparpolitik, das alles zusammen hat zu diesen Problemen geführt. Das Wetter war schon besonders. Kälte und Regen hätten zu einem besonders dicken Eispanzer um die Oberleitungen geführt. Das war schon ungewöhnlich. Das muss auch BUND-Sprecher Nicolas Schuster einräumen.
Das Problem ist, dass Eis keinen Strom leitet oder praktisch keinen Strom leitet. Das heißt, der Strom kommt nicht zum Fahrzeug, es kann nicht fahren.
Ja, und diese Eisschicht, die war heute Vormittag noch richtig gut zu sehen an den schwarzen, dünnen Kabeln hier vor mir bzw. über mir. Inzwischen ist sie abgetaut bzw. eben durch die ersten Bahnen, die hier lang gefahren sind, auch abgeraspelt. Für die Ostbezirke ist das ganze Jahr ein Desaster, kann man so sagen. 2 bis 4 Kilometer laufen bis zur nächsten S-Bahn in Gebieten, wo eben nur die Straßenbahn fährt. Nicolas Schuster vom BUND sagt, da war die BVG schlecht vorbereitet.
Es gibt 2 Möglichkeiten, mit dem Phänomen umzugehen. Entweder man sprüht im Vorfeld die Fahrdrähte mit Glycerin ein, was die Eisbildung verhindert, oder man kratzt es mechanisch frei.
Was ja gerade passiert.
Ja, aber also man kratzt es nicht mechanisch frei, indem Leute mit Hämmern auf Turmwagen auf die Oberleitung hauen, damit der Eispanzer kaputt geht, sondern es gibt entsprechende Straßenbahnfahrzeuge mit entsprechenden Stromabnehmern, die das machen können.
Ja, und gemeint sind hier ältere, robuste Tatra-Wagen. Also jetzt sind wir bei der Technik angekommen. Die neueren Straßenbahnen, die sind da wohl ein bisschen zu empfindlich. Und die alten, die hat Berlin nicht mehr.
2021 wurden die letzten Tatra-Straßenbahnen ausgemustert in Berlin. Die waren so um die 40 Jahre alt. Die waren so weit robust, dass sie auch mit einem Eispanzer umgehen könnten. Also fahren können und das wegschleifen. Die sind weg, die sind auf dem Schrott, weil das kostet ja, diese Wagen unterzubringen, weil halt nicht investiert wird in auch Abstellfläche, Depotfläche, sind die weg.
Womit wir beim Sparen sind, also dem dritten Punkt an dieser Situation, zeige sich, dass die BVG nur noch das Nötigste an Personal und Technik vorhält, so der BUND-Sprecher. Und noch ein Kritikpunkt von seiner Seite, die Fahrgastinformation in dieser Schadenslage, die sei gleich null.
Dass die BVG ihre Fahrgäste nicht informieren kann, nicht will oder nicht kann, also technisch nicht kann. Ja. Die Webseite ist zusammengebrochen, teilweise. Es gibt immer noch sehr viele Anfragen, also so entweder dauern sie sehr lange oder der Server gibt keine Antwort. Man kann überhaupt keine konkreten Fahrten in der Regel planen. Wenn keine Echtzeitdaten vorliegen, werden einem einfach die Fahrplandaten angezeigt. Das heißt, es ist eine Nullinformation.
BUND-Sprecher Nicolas Schuster, den hat Reporterin Annette Miersch an der Straßenbahnhaltestelle Frankfurter Tor getroffen. Der Januar brachte gleich zu Beginn den größten Stromausfall in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine Zäsur hat der regierende Bürgermeister Kai Wegner den Anschlag heute genannt. Das Chaos im Südwesten zeigte, Berlin ist angreifbar und muss sich besser auf solche Situationen vorbereiten. Darüber hat heute der Senat beraten und sich erstmal gelobt, berichtet Reporterin Ann-Christine Schenten.
Das Krisenmanagement habe gut funktioniert. So lautet die Bilanz des Berliner Senats nach dem Stromausfall im Südwesten der Stadt. Allerdings hat dieser zweite Angriff auf das Stromnetz innerhalb weniger Monate auch gezeigt, die Bedrohungslage ist real und Berlin muss nachsteuern. 66 Maßnahmen hat man daher aufgeschrieben, die der Senat am Dienstag beraten hat. Dazu zählt beispielsweise ein neues digitales System, mit dem sich Hilfskräfte koordinieren können, mehr Befugnisse für den Landesverfassungsschutz, aber auch der Plan, die Bevölkerung krisenfester zu machen, so Kai Wegner.
Da habe ich jetzt vor kurzem gelesen, 30% der Berlinerinnen und Berliner sind gut vorbereitet auf so eine Krise. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mir nicht sicher, ob diese Zahl wirklich stimmt. Denn ich glaube, die wenigsten sind auf so einen Anschlag wirklich vorbereitet. Und ich glaube, hier muss Aufklärungsarbeit gemacht werden.
Besser vorbereitet werden sollen auch die Hilfskräfte wie das THW durch regelmäßige Übungen. Im Ernstfall dürfe aber auch die Kommunikation nicht zusammenbrechen, meint Kai Wegner.
Das ist für mich ein ganz wichtiges Learning. 12 Stunden nach einem Stromanschlag sollten die Mobilfunknetze trotzdem funktionieren.
Der Senat hat nun eine Expertengruppe einberufen, zu der zählt etwa der renommierte ehemalige Landesbranddirektor Albrecht Brömme. Die Gruppe soll bis Ende Mai konkrete Maßnahmen aufstellen, die dann noch vor der Wahl umgesetzt werden sollen. Innensenatorin Iris Spranger kündigte an, den Katastrophenschutz finanziell zu unterstützen.
Was muss man eventuell auch im Sondervermögen nochmal umstrukturieren? Beziehungsweise wie müssen wir auch den Haushalt nochmal komplett verändern?
Zahlen nannte Iris Spranger dazu am Dienstag noch nicht. Sie wolle aber jeweils 5 neue Stellen in allen Bezirken für den Katastrophenschutz schaffen. Das bedeutet, Berlin würde 60 hauptamtliche Katastrophenschützer in Vollzeit bekommen. Auch die Berliner Grünen haben heute ihren Plan für ein krisenfestes Berlin vorgestellt. Fraktionschef Werner Graf.
Wir müssen als erstes unsere kritische Infrastruktur schützen. Wir müssen als zweites die Vorsorge treffen, dass diese Katastrophenablaufpläne auch dann gut stattfinden, wenn die Katastrophe einfindet. Und als drittes müssen wir in den Punkt der Vorsorge, der Versorgung der Menschen besser investieren.
Sowohl im Senat als auch bei den Berliner Grünen scheint man sich also einig. Berlin hat deutlichen Nachholbedarf, um im Ernstfall krisensicher zu sein.
An Christine Schenten aus der RBB-Redaktion Landespolitik Berlin. Nach Brandenburg. Die Parlamentarische Kontrollkommission überwacht im Potsdamer Landtag auch den Verfassungsschutz. Es wird beispielsweise informiert, wenn V-Leute zum Einsatz kommen. 3 Abgeordnete von SPD, CDU und BSW waren darin vertreten. Doch da der BSW-Abgeordnete inzwischen seine Partei verlassen hat, sind es im Moment nur noch 2, eben SPD und CDU. Zudem beansprucht aber auch die AfD-Fraktion einen Sitz. Allerdings wird der AfD-Landesverband vom Verfassungsschutz beobachtet. Das dürfte morgen brisantes Thema in der Landtagssitzung werden, berichtet RBB-Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst.
Einmal mehr ist die Sache für die AfD und ihren parlamentarischen Geschäftsführer Dennis Holoch klar. Seine Partei werde zu Unrecht vom Verfassungsschutz beobachtet. Stattdessen sollte die AfD diesen selbst kontrollieren.
Die etablierten Parteien, gerade SPD und CDU, aber auch Linke und Grüne, wollen auf allen Ebenen ihre Macht behalten, wollen dafür sorgen, dass der Verfassungsschutz weiterhin die größte Oppositionspartei im Land als rechtsextrem bespitzelt und stigmatisiert, währenddessen die AfD und jetzt mittlerweile selbst das BSW als nächste Oppositionskraft in diesem Land keine Möglichkeit haben, diesen Inlandsgeheimdienst zu kontrollieren.
Bisher bestand die Parlamentarische Kontrollkommission aus 3 Abgeordneten. 2 kamen von den bisherigen Regierungsparteien SPD und BSW und einer von der Opposition, in dem Fall der CDU. Sollten SPD und CDU künftig gemeinsam regieren, beansprucht auch die AfD den Platz für die Opposition. Noch besser wäre es allerdings, so Holoch, wenn die PKK deutlich aufgestockt würde, von 3 auf 9 oder sogar 13 Mitglieder.
Die Parlamentarische Kontrollkommission ist ein Ausschuss des Landtages und selbstverständlich muss sich in diesem Ausschuss auch die Sitzverteilung aus dem Landtag wiederfinden.
Doch dem widersprechen SPD und CDU. Die PKK sei eben kein Ausschuss wie jeder andere, betont CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Sie müssen sehen, die PKK ist ein Gremium, das über sehr viele geheime Sachen berät, wo teilweise auch Leib und Leben von abhängt. Nämlich wenn es zum Beispiel um die Identität von V-Personen und dergleichen geht, um Informationen, die Rückschlüsse auf die Identität von Ermittlern zulassen. Und da müssen besonders hohe Maßstäbe angesetzt werden, um ein Geheimnisverrat zu verhindern, um vielleicht auch manchmal unbeabsichtigtes Ausplaudern von Details zu verhindern. Insofern bin ich bei einer PKK eher für eine kleinere Größe als für eine größere.
Das BSW war bisher auch für die Dreiervariante, Aber nun, nach dem Koalitionsbruch, kann sich Ihr Fraktionschef Nils Olaf Lüders auch eine Aufstockung vorstellen.
Wir als BSW-Fraktion streben eine Fünferbesetzung der PKK an. Drei Vertreter der Regierung, zwei der Opposition. Da diese Besetzung der PKK die Mehrheitsverhältnisse im Landtag angemessen und ausreichend widerspiegelt.
Bisher wurde das BSW vom Abgeordneten André von Ossowski in der PKK vertreten. Doch der hat die Partei und die Fraktion inzwischen verlassen, bewirbt sich aber trotzdem für den frei gewordenen Platz. Ludwig Schetz, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, hat damit kein grundsätzliches Problem.
Grundsätzlich ist es so, wenn eine Wahl für ein Gremium angesetzt wird auf der Tagesordnung des Landtages, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, entsprechende Wahlvorschläge einzubringen. Wenn es da seitens einiger fraktionsloser Abgeordnete solche Überlegungen gibt, dann muss man es entsprechend anschauen und auf Grundlage dessen dann auch Entscheidungen treffen. Aber Maßgabe ist natürlich eine angemessene Berücksichtigung der Opposition, so wie das Verfassungsgerichtsurteil in der vergangenen Legislatur entsprechend beschrieben hat.
Doch wie viel und welche Opposition künftig den Brandenburger Verfassungsschutz kontrolliert, das entscheidet sich voraussichtlich erst dann, wenn eine neue Koalition steht.
Aus Potsdam informierte Amelie Ernst.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Katrin Hampel und Silja Sodke. Mittagszeit vor der Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo. Im Rahmen einer Aktion von Berliner Einkaufszentren steht hier auf dem Bürgersteig ein roter Imbisswagen. Suppe auf Achse steht in großen lilafarbenen Buchstaben darauf. Aus diesem Wagen verteilen Mitarbeitende von vier großen Einkaufszentren Essen an obdachlose Menschen. Mit dabei Tuna Balkan, Center Managerin vom Shopping Center Wilma.
Mit Brötchen?
Die Zutaten kaufen wir selber bei unserem Supermarkt ein, bringen alles zu uns ins Center Management, dort in unsere Küche. Dann kommt das ganze Team zusammen, wir schnippeln, wir packen aus, wir leeren die Dosen, wir stellen die Töpfe auf, fangen an zusammen zu kochen.
Und für heute ist es Kartoffelsuppe mit Würstchen geworden. Gerade bei diesem Wintereinbruch ist eine warme, kräftige Mahlzeit für die obdachlosen Männer und Frauen so besonders wichtig. Vor dem Wagen hat sich eine lange Schlange gebildet und die Bahnhofsmission ist dankbar für die Unterstützung. Denn der Bedarf wächst, der Platz aber bleibt weiter knapp, sagt Debbie Barth von der Bahnhofsmission am Zoo.
Wir haben ja bis zu 600 Menschen am Tag, die wir versuchen zu versorgen. Und unser Raum ist super klein, unser Gastraum. Und dann ist das immer was Besonderes, wenn mal ein anderes Angebot auch stattfindet. Und gerade wenn wir so gut miteinander kooperieren und wir so tolle Menschen haben, die uns so verbunden sind, sind wir da sehr, sehr dankbar für solche Aktionen.
Die Männer und Frauen in dicken Jacken und Mützen und ohne Zuhause, die ihre Schüssel Suppe entgegennehmen, freuen sich über das Essen, aber auch über Nähe, über ein Gespräch, über Aufmerksamkeit.
Guten Appetit, Kartoffelsuppe.
Vielen lieben Dank, die Dame. Guten Appetit. Schönen Tag euch noch. Vielen lieben Dank. Danke sehr.
Schmeckt lecker. Lecke Suppe.
Nuno ist Portugiese. Drogen, sagt er, waren sein Untergang. Er will sein Leben ändern, aber das geht nicht so schnell.
Keine andere Möglichkeit, dann muss ich hier kommen zu essen.
Eine ältere Dame in der Schlange erzählt, dass sie mit ihren zwei Katzen in einem Zelt lebe. Vom warmen Büro und schicken Einkaufszentrum in den Suppenküchenwagen draußen auf der Straße zu den obdachlosen Menschen. Für Centermanagerin Tuna Balkan ist das ein Herzenseinsatz.
200 Portionen verteilt und es ist eigentlich sehr einfach, irgendwas Gutes zu tun für den Menschen. Für uns ist es vielleicht etwas wenig, aber für die ist es halt was Großes.
Die mobile Suppenküche zieht weiter. Morgen steht sie am Alexanderplatz. Ab 16 Uhr gibt es wieder warme Suppe auf Achse für alle, die sie brauchen.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.